Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Folgende Themen beschäftigen uns heute. Er war Kaufmann, Weltreisender, Entdecker historischer Stätten, skrupelloser Kunsträuber, Gründerheld der Archäologie. Kurz, eine rastlose, schillernde Person. Heute wäre der geniale Selbstinszenierer wahrscheinlich Influencer mit Millionen von Followern. Die Rede ist von Heinrich Schliemann. Sein Lebensweg gleicht einer Odyssee auf dem Weg zu einer Leidenschaft, die ihn in den Bann zog. Mit Homers Ilias in der Tasche ging er der Geschichte vom Trojanischen Krieg im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund und glaubte, den Ort des Geschehens gefunden zu haben. Und auch das Gold des Priamos.
Wir können die Troja-Funde jetzt erstmals nach 150 Jahren analysieren. Dann wissen wir bald genauer, was es mit dem Schatz des Priamos auf sich hat.
Das sagt Wladimir Tolstikow, Chefkonservator des Puschkin-Museums in Moskau, wo viele Schliemann-Schätze ausgestellt werden, in der Dokumentation »Wem gehört der Schatz des Priamos?« Heinrich Schliemann zwischen Mythos und Wirklichkeit von Frank Vorpahl, die morgen Abend im ZDF ausgestrahlt wird. Was es mit diesem Schatz und anderen Funden Schliemanns auf sich hat und wie sehr seine Funde bis heute noch die Wissenschaft beschäftigen, darüber gleich mehr anlässlich Heinrich Schliemanns Geburtstag heute vor 200 Jahren. Und wir buddeln noch weiter, aber nicht ganz so tief und in der Gegenwart. Immer mehr Menschen wünschen sich kreativere Bestattungsformen und Orte jenseits des Friedhofszwangs. Das letzte Hemd wird quasi immer bunter.
Eben schon nach den ersten Grabungen, die nur ein paar Wochen gedauert haben, sofort gesagt, naja, er hat hier den Urboden des antiken Troja entdeckt. Und dann kam eben 1873 der sogenannte Schatz des Priamos, den er gefunden zu haben glaubte, der dann ihn weltberühmt machte letztendlich, aber dann nochmal sehr viel Kritik hervorgerufen hat, wo dann der ein oder andere gesagt hat, naja, also es sind da sehr vorschnelle Deutungen und Interpretationen, eine historische Quelle, wo wir auch nicht sicher sind, was ist der historische Kern des homerischen Epos, gibt es da überhaupt sowas wie einen historischen Kern?
Sagt Professorin Stefanie Samida, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Heidelberg, und umreißt damit die bis heute andauernde Diskussion um die Funde von Heinrich Schliemann. Aber wer war dieser Mann, der heute vor genau 200 Jahren in Mecklenburg geboren wurde? Unvergessen ist er bis heute, weil er als archäologischer Laie behauptete, er habe im türkischen Kleinasien, nicht weit von den Dardanellen, die Stadt Troja ausgegraben. Den Schauplatz des Trojanischen Krieges in Homers Dichtung Ilias aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Schon damals zweifelten Fachleute daran, aber Schliemann verstand es wie kein Zweiter, seine Entdeckungen und sich selbst international zu vermarkten. In zwei Biografien skizzierte er seinen Weg zum steinreichen Selfmade-Man und enthusiastischen Homer-Verehrer. Mit der Wahrheit nahm er es dabei nicht so genau. So ist Schliemanns Bedeutung bis heute umstritten. Matthias Hennies skizziert Lebensweg und Verdienste des legendären Amateurarchäologen.
Wo erstach der Grieche Achill den großen Hektor, den Superhelden der Trojaner? Wo lag die Stadt Troja, die ein griechisches Heer eine Ewigkeit lang belagerte? Diese Frage trieb das aufstrebende Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts um. Auch viele Altertumsforscher waren überzeugt, dass es den Schauplatz von Homers Ilias tatsächlich gab, dass man ihn ausgraben könne. Und eines Tages präsentierte dieser Heinrich Schliemann der Welt tatsächlich die Lösung. Hatte ihn sein Lebensweg nicht geradewegs zu diesem Ziel geführt, von Kindheit an?
Wurden doch sozusagen Hacke und Schaufel für die Ausgrabung Trojas schon in dem kleinen deutschen Dorfe geschmiedet, in dem ich 8 Jahre meiner ersten Jugend verbrachte.
So hat Schliemann es 1880 in einer Autobiografie dargestellt. Doch die Episode ist erfunden, wie so viele andere. Nachträglich inszenierte er sein Leben, verlieh ihm einen durchgehenden Sinn, der zu Ruhm und Anerkennung führen musste. Die Halbwahrheiten und Übertreibungen seiner beiden Autobiografien haben das Leben des Laienarchäologen, der dem Mythos Troja nachjagte, ebenfalls zu einem Mythos gemacht. So schrieb Justus Kobelt vor einigen Jahren, Archäologe und Biograf Schliemanns.
Mythos ist nicht nur der von Homer erzählte troische Krieg, sondern sind auch Schliemanns fantastische Biografie und die Vorstellung, was moderne Archäologie sei, eine positive Wissenschaft, die unumstößliche Gewissheiten schaffe.
Was also hat der Gründerheros, wie Kobelt ihn nannte, tatsächlich zur Archäologie beigetragen? Und wie verlief die Lebensgeschichte, die er glaubte, mit so viel Erfundenem ausschmücken zu müssen?
Da müssen wir erst mal daran erinnern, dass er als Kind ja unglaubliche traumatische Erlebnisse hatte. Als er 9 Jahre alt war, starb seine Mutter und im gleichen Jahr wurde sein Vater, Pastor in Angershagen, wegen unmoralischen Lebenswandels vom Dienst suspendiert. Und er war dann kurze Zeit im Gymnasium, doch das musste er wegen Geldmangels wieder verlassen.
Auf diese Ereignisse ging sein übermäßiges Geltungsbedürfnis zurück, meint Dr. Reinhard Witte, Vorsitzender der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft, die in Ankershagen in Mecklenburg, dem Geburtsort des Archäologen, ein Museum unterhält. Schliemann kämpfte sein Leben lang um Ruhm und Anerkennung und hatte sagenhaften Erfolg. Mit 14 begann er sein Berufsleben als Krämergehilfe. Noch ehe er 30 wurde, war er ein reicher Mann.
Das war ja seine Kaufmannstätigkeit, vor allen Dingen in Russland. Er war aber auch 1 Jahr in den Vereinigten Staaten und hat dort in Sacramento eine Goldgräberbank gegründet, Goldstaub aufgekauft und ist auch dadurch sehr reich geworden. Aber hauptsächlich wegen seiner Handelstätigkeit in Russland zwischen 1846 und 1864.
Schliemann handelte dort mit Indigo, Baumwolle, Tee und während des Krimkriegs auch mit Salpeter, einem Bestandteil von Sprengstoffen und Blei. Seinen Geschäften widmete er sich mit obsessiver Rastlosigkeit, war ständig auf Reisen, verfasste Tausende von Briefen und eignete sich mit unerschöpflicher Disziplin 20 Fremdsprachen an. Seine Karriere spiegelt die Dynamik der Epoche, die die althergebrachte Gesellschaftsordnung hinwegfegte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wuchsen in Europa und den USA die Schlote der Fabriken in den Himmel. Tag und Nacht dröhnte das Hämmern der Maschinen und aus verarmten Agrarregionen strömten Millionen Menschen in die lichtlosen Mietskasernen unaufhaltsam wachsender Städte.
Natürlich gab es solche Aufstiege immer wieder und es hat sicherlich die Industrialisierung befördert. Aber Schliemann ist dann natürlich schon jemand, der vielleicht ein Extrembeispiel ist, der dann wirklich nicht nur im Deutschen Reich dann bekannt war, sondern er ist weltberühmt geworden. Ja? Also er ist dann noch einen weiteren Schritt gegangen, indem er quasi auch noch in der Wissenschaft Karriere gemacht hat.
Vom Tellerwäscher zum Millionär. Diese Karriere reichte Schliemann nicht, erzählt die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Samida, Professorin an der Universität Heidelberg. Ihm ging es nicht allein um Geld. Er suchte darüber hinaus die Anerkennung der Bildungsschicht. Auch das war ein Charakteristikum seiner Zeit. Der Schliemann-Biograf Kobelt hat auf verblüffende Parallelen in Ibsens Drama Peer Gynt hingewiesen, das 1867 entstand. Der Bauernsohn Gynt, in den Vereinigten Staaten reich geworden, sucht eine neue Beschäftigung. Zuerst erwägt er, ein Buch über sein Leben zu schreiben.
Oder halt, ich habe Zeit. Wie wenn ich als reisender Gelehrte die Gier vergangener Zeiten studierte.
Gynt malt sich aus, wie er den Spuren der Kulturgeschichte folgt, von den Pyramiden nach Babylon.
Dann in einem Sprung zu den Mauern Trojas und von Troja führt der Seeweg direkt hinüber ins herrliche alte Athen.
Und Schliemann? Liquidierte mit 42 Jahren sein Unternehmen in St. Petersburg, besuchte Indien, China, Japan und die großen Städten der Kulturgeschichte. Dann kam die Schwärmerei für Homer, den Dichter des 8. Jahrhunderts vor Christus. Die antiken Epen für bare Münze nehmend, begann Schliemann nach materiellen Spuren der Helden aus Ilias und Odyssee zu suchen. Obwohl er keinerlei Ausbildung in der Archäologie hatte, fasste er den Plan, diese Hinterlassenschaften durch Ausgrabungen ans Licht zu bringen. Vor allem natürlich den berühmtesten Sehnsuchtsort der Gebildeten, den Schauplatz des Trojanischen Krieges. Den entscheidenden Hinweis auf den Siedlungshügel Hisarlik im türkischen Kleinasien bekam er von dem britischen Diplomaten und Archäologen Frank Calvert. Doch Schliemann lohnte es ihm nicht, berichtet Reinhard Witte.
Das Problem ist ganz einfach, dass dieser Frank Calvert mit Sicherheit gehofft hatte, als er diesen schwerreichen Mann den Tipp gegeben hat, an der richtigen Stelle zu suchen, dass dieser Schliemann dann zu ihm sagt, komm, das machen wir zusammen. Aber dazu war Schliemann ganz einfach nicht der Mann. Der wollte diesen Erfolg für sich haben.
Die Archäologie betrieb Schliemann ebenso rastlos und monomanisch wie seine Geschäfte. Er ließ einen 14 Meter tiefen Graben quer durch den Hügel treiben und räumte alle Erdschichten rücksichtslos ab, die ihn hinderten, zum vermeintlichen Palast des trojanischen Königs Priamos vorzudringen. Für viele Archäologen war das ein Sakrileg. Spuren der römischen und hellenistischen Bauten gingen verloren. Der Kontext der Funde, unverzichtbar für eine verlässliche Datierung und Deutung, wurde weitgehend zerstört. Doch der Erfolg schien Schliemann recht zu geben.
Dann kam eben dieser 31. Mai 1873, wo Schliemann in der Schicht 2 den sogenannten Schatz des Priamos fand. Und dann war für ihn klar, nein, das ist das homerische Troja. Und dann hat er es in die Welt hinaus posaunt, ihr habt alle über mich gelacht, vor allen Dingen die deutschen Professoren. Hier mit diesem Schatz habe ich den Beweis, das homerische Troja hat existiert.
Schliemann ließ seine Frau mit Diadem, Halskette und Ohrgehängen aus dem Schatzfund fotografieren. Die Aufnahme ging um die Welt. Sie wurde zu einer Ikone der Troja-Forschung. Aber in der Fachwelt wollten die Zweifel nicht verstummen.
Das hat dazu Kritik geführt, vor allem aus der deutschen klassischen Archäologie, aber auch österreichische Kritiker, auch in England gab es den einen oder anderen Kritiker, die eben einmal mit den vorschnellen Deutungen nicht einverstanden waren. Also da kommt ein Außenseiter, der hineinbricht in die akademische Elite. Und dann natürlich hat für Kritik gesorgt die Art und Weise, wie er zum Teil vorgegangen ist bei seinen Ausgrabungen.
Seinem Ruhm tat das keinen Abbruch, sagt Stefanie Samida. Im Gegenteil. Der frisch gebackene Spatenforscher bediente sich geschickt der expandierenden Presselandschaft, publizierte Grabungsberichte sowohl in der Augsburger Allgemeinen als auch in der Londoner Times, nutzte das junge Medium der Fotografie ebenso wie traditionelle Holzstiche, sodass Abbildungen der Ausgrabung in der aufkommenden illustrierten Massenpresse erscheinen konnten. Seine Bücher wurden internationale Bestseller. Kurz, so die Archäologin Dr. Polly Lohmann, die an der Uni Heidelberg mit Studierenden eine Schliemann-Ausstellung vorbereitet.
Diese Art und Weise der Selbstvermarktung war natürlich auch ein besonderes Merkmal von ihm, dass er anderen Zeitgenossen und vor allem auch anderen Archäologen voraus hatte.
Dass er immer auf der Höhe der Zeit war, neue Techniken nutzte und Fachleute aus anderen Disziplinen hinzuzog, wenn sie ihm dienlich waren, trug dazu bei, dass er als ein Gründungsheros der jungen archäologischen Wissenschaft gilt.
Er hat natürlich ein sehr populäres Bild der Archäologie gezeichnet oder er hat die Archäologie sehr stark in die Öffentlichkeit getragen. Das kann man positiv, kann man auch negativ sehen.
Positiv, weil er weltweite Aufmerksamkeit auf ein Fach lenkte, das sich gerade erst entwickelte. Doch mit seiner unerschütterlichen Überzeugung, er habe Troja bewiesen, vermittelte er den irreführenden Eindruck, man müsse nur zum Spaten greifen und könne so Gewissheit über Orte und Ereignisse aus fernen Zeiten gewinnen. Doch die Wissenschaft der Archäologie besteht überwiegend aus mühsamer, langwieriger Kleinarbeit und sie kann nie mehr als Hypothesen liefern. Ob es Homers Troja überhaupt gegeben hat, ist bis heute umstritten. Sowohl der vermeintliche Schatz des Priamos wie auch Schliemanns andere Funde auf dem Hisarlik sind deutlich älter als die Schlachten der Bronzezeit, auf die das Epos vom Trojanischen Krieg zurückgeht. Doch Schliemann hat damit eine Epoche entdeckt, die vorher unbekannt war. Und er hat sich große Verdienste mit späteren Ausgrabungen in Griechenland erworben, betont Reinhard Witte.
Er ist mit seiner Ausgrabung in Mykene 1876 der Entdecker einer bis dahin unbekannten Kultur, nämlich der mykenischen Kultur, die zwischen dem 16. und 12. Jahrhundert vor Christus existiert. Und letztendlich ist die mykenische Kultur, wenn man so will, das zweite europäische Staatswesen nach der minoischen Kultur.
Und als rastloser Aufsteiger, Weltbürger und erfolgreicher Autodidakt ist Heinrich Schliemann eine Gestalt, in der Umbrüche und Innovationen des 19. Jahrhunderts kulminieren. Stefanie Samida.
Man sieht es ja auch allein schon an seiner Mobilität. Die Mobilität nimmt zu. Es ist eine erste Form der Globalisierung, die stattfindet. Die Eisenbahn wird erfunden und gebaut. Dann kommt irgendwann die Dampfschifffahrt auf. Dann gehört natürlich dazu der Telegraph. Und so eine Telegrafennachricht geht in wenigen Minuten um die Welt. Und Schliemann hat von vielen dieser Umwälzungen eben profitiert. Er hat von der Presse profitiert, er hat von der Wissenschaft in dem Sinne profitiert, dass sich die Archäologien da herausgebildet haben und dass er dort auch noch Fuß fassen konnte letztendlich, dass die Wissenschaft noch so offen war. Da lässt sich einfach gut an seiner Person auch die Entwicklung und die Innovation im 19. Jahrhundert ablesen.
Matthias Henjes berichtete über Schliemanns Aufstieg vom Kaufmann zum Gründervater der Archäologie. Und wir verfolgen gleich noch weiter die Spuren Heinrich Schliemanns, der behauptete, Troja ausgegraben zu haben. Doch was hatte er auf dem Hügel Hisarlık Tepe in der Türkei tatsächlich gefunden? War es nur eine bronzezeitliche Siedlung oder wirklich der Schauplatz des von Homer in der Ilias beschriebenen Krieges? Bis heute sind sich die Wissenschaftler nicht einig.
Schliemann claims that from childhood he had a dream to excavate.
Schliemann nahm für sich in Anspruch, dass er schon als Kind den Traum hatte, Troja auszugraben. Das hatte bis dahin noch keiner getan. Und er behauptete, dass er beeinflusst worden war durch eine Kopie des Buches Weltgeschichte für Kinder, das auf dem Umschlag ein Bild der brennenden Stadt Troja zeigte und die königliche Familie, die vor den Flammen floh. Er behauptete, seinem Vater versprochen zu haben, eines Tages Troja gemeinsam mit seiner Jugendliebe Minna auszugraben. Er sagte, dass er während seines ganzen Lebens motiviert gewesen sei, dass er schon sein Geschäft gestartet habe, um am Ende seinen Traum zu realisieren. Das ist das Bild, das er von sich präsentiert in seiner Autobiografie.
And in the end was able to realize his dream. That's the picture he presents of himself in his autobiography.
Ein Bild, das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hatte. Schliemann pflegte von sich gerne das Image, sein ganzes Leben auf der Suche nach Troja ausgerichtet zu haben, meinte der britische Archäologe Dr. Donald Easton anlässlich einer Ausstellung. Fest steht, wie viele seiner Zeitgenossen war auch Heinrich Schliemann fasziniert von Homers Ilias, die er mehrmals gelesen hatte. Für ihn war klar, die dort erzählte Geschichte hat so auch stattgefunden. Und so suchte er in Kleinasien nach dem Schauplatz des Geschehens, bis er schließlich fand, was er suchte, eine bronzezeitliche Stadt, Ilion, lateinisch Troja genannt. Doch Troja steht auch für eine in der Vergangenheit heftig geführte Debatte über die unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen in der Ur- und Frühgeschichte, wie Barbara Weber berichtet.
Den Groll singen.
Alles begann im 8. Jahrhundert vor Christus, als Homer die Geschichte der Ilias aufschrieb. Eine Erzählung, die über Generationen mündlich überliefert wurde. Es ist die Geschichte um den trojanischen König Sumpares, der als Gast in Sparta Helena, die Frau des Gastgebers, entführte und damit einen 10-jährigen Krieg auslöste, in dem die griechischen Stadtstaaten vereint gegen Troja kämpften.
Da zerstritten, auseinandertraten der Atreide, Herr der Männer, und der göttliche Achilleus.
Bis heute lebt der Mythos fort. Das hängt auch mit der Rezeption zusammen und damit, wie schon in der Antike Geschichten um Homers Erzählung erfunden wurden. Alles begann damit,
dass die Griechen in diesen Erzählungen um Troja und den Bericht davon, dass sie gemeinsam gegen Troja gekämpft haben, ihre Vergangenheit beschrieben sahen.
So Martin Zimmermann, Professor für Alte Geschichte an der Universität München, in einer Vorlesung.
Die Orte, die es in Griechenland gab, kamen in diesem Epos vor: Argos und andere. Und man konnte eben halt sehen, dass zur Zeit des Trojanischen Krieges der eigene Ort existierte und der eigene Ort mit Heroen an diesem Kriegszug beteiligt war.
Homer beschrieb also seine Welt im 8. Jahrhundert vor Christus und versetzte diese in die Vergangenheit. Wissenschaftler, die an einen realen Kern der Geschichte glaubten, vermuteten, dass sich das Geschehen um Troja um 1200 vor Christus, also in der Bronzezeit, abgespielt haben könnte.
Ich gehe davon aus, dass Homer den damals zu sehenden Siedlungsplatz, der eben von einer aus der Bronzezeit stammenden Mauer, einer sehr starken, sehr mächtigen Mauer mit Türmen bewehrt, gesehen hat.
Vermutet Dieter Hertel, ehemaliger Professor für klassische Archäologie an der Universität Köln.
Und dass sich seine Angaben auch auf den damaligen Zustand dieser Befestigungsanlage beziehen. Und er gibt auch deshalb relativ genaue Angaben zur Lage von Troja, weil er eben die Gegend kannte.
Schon in der Antike entstand ein regelrechter Hype um die Helden der Geschichte. Orte führten ihre Gründung auf einen der Kämpfer zurück. Adelige sahen sich als Nachfahren eines tapferen Trojaners. Das setzte sich fort, von den Römern bis ins Mittelalter, und ging so weit, dass
selbst die Universität Oxford in England behauptete im 14. Jahrhundert, trojanische Philosophen hätten einst diese Universität gegründet.
In der Neuzeit bestand der Mythos Troja fort. So ist es nicht verwunderlich, dass im 19. Jahrhundert das Epos auch den erfolgreichen Geschäftsmann Heinrich Schliemann faszinierte. 1864 verkaufte er sein Unternehmen in St. Petersburg. 1868 startete seine archäologische Reise, die ihn auch nach Vorderasien führen sollte, an die ägäische Küste. Erst die Begegnung mit dem britischen Konsularbeamten und Amateurarchäologen Frank Calvert führte ihn auf den Hügel Hisarlik Tepe. Schliemann hatte das Geld, Calvert das Know-how. Bald übernahm Schliemann das Kommando. Geschickt nutzte er sein Wissen und brachte Calvert letztendlich um den Ruhm. Schliemann stürzte sich in die Grabung, seine Arbeiter wurden fündig. Schicht um Schicht trugen sie ab und bohrten sich in den Hügel. Spuren jüngerer Siedlungen schaufelten sie achtlos beiseite. Endlich erreichten sie die Überreste einer Siedlung, von der Schliemann überzeugt war, das sei Troja. Doch war das, was da gefunden wurde, wirklich das von Homer beschriebene mythenumwobene Troja? Ja, sagte rund 130 Jahre später Professor Manfred Kaufmann, ehemaliger Direktor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Tübingen. Er präsentierte 2001 das Ergebnis seiner langjährigen Grabungsarbeit in einer opulent gestalteten Ausstellung »Troja – Traum und Wirklichkeit«. Kaufmann glaubte, dass seine Grabungen belegten, dass es sich bei dem Grabungsort um die vormalige antike anatolische Handelsmetropole Troja handelte, mit einem Händlersystem, das der Hanse ähnelte.
1995 kam einfach ein weiterer Mosaikstein archäologischerseits dazu, dass neben den Bestattungsgebräuchen, neben der Architektur, dem Siedlungsbild, neben der Keramik und anderen nach Anatolien hinweisenden Indizien eben auch die Schrift nach Anatolien hinweist, indem wir die luwische Hieroglyphenschrift dort vorfinden in Form eines Siegels.
Der Gräzist Professor Joachim Lattatsch, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Homer- und Epos-Experten, unterstützte Kaufmanns These. Das Siegel belege eine Verbindung zu den Hethitern. Troja alias Ilios sei mit großer Wahrscheinlichkeit mit der in hethitischen Schriften genannten Stadt Vilusa identisch, was wiederum die Bedeutung des Ortes unterstreiche.
Ich habe versucht zu zeigen, dass also bestimmte Namen, die bei Homer vorkommen, wie zum Beispiel Achaioi, dass solche Namen im 8. Jahrhundert, in dem Homer schrieb, gar nicht gebräuchlich waren. Aber aus den hethitischen Dokumenten geht hervor, dass die Hethiter im 2. Jahrtausend vor Christus, also auch im 13. Jahrhundert vor Christus, die Bewohner der südlichen Balkanhalbinsel, die wir jetzt Griechen nennen, eben als Achaioi bezeichneten.
War Troja also eine bedeutende anatolische Handels- und Residenzstadt? Eine international agierende Hafenstadt, deren Bedeutung nicht nur aus der strategisch wichtigen geografischen Lage an der Meerenge der Dardanellen resultierte? Steile These, schwache Beweise. So der Althistoriker Professor Frank Kolb, ebenfalls von der Universität Tübingen, auf einem Symposium der Universität, einige Monate nach Ausstellungseröffnung im März 2001.
Die Behauptung, Troja sei eine Drehscheibe des Fernhandels des 2. Jahrtausends, eine Handelsstadt, eine Handelsmetropole oder gar Zentrum einer prähistorischen Hanse gewesen, birgt folglich von vornherein eine überaus große Unwahrscheinlichkeit in sich. Es gibt denn auch keinerlei diesbezügliche Indizien. Im Gegenteil, alle unsere Informationen sprechen dagegen.
Er hielt das, was Kaufmann aus seinen archäologischen Funden ableitete, für nicht belegbar. Seither ist die Debatte weitgehend verebbt, auch durch den frühen Tod Manfred Kaufmanns. Sein früherer Doktorand Professor Rüslim Aslan, Archäologe an der Universität Çanakkale, leitet derzeit die Ausgrabung.
Ich habe weiter ausgegraben, in Unterstadt- und Verteidigungsgraben, das gibt es keine Zweifel. Und ich habe ab 2015 unmittelbar außerhalb der spätbronzezeitlichen Burg im sogenannten Agora-Bereich ausgegraben. Und wir haben auch die Fortsetzung von sogenannten Südtor und Straße spätbronzezeitlich Richtung Bischofsburg auch gefunden, auch Hausmauer und Fundamenten. Also es gibt keinen Zweifel, dass es spätbronzezeitliche Unterstadt gibt mit einem Verteidigungsgraben und mit einem Palisadenbefestigungsmauer.
Doch handelt es sich dabei um eine prähistorische Metropole? Das bezweifelt Professor Dieter Hertel, der als klassischer Archäologe selbst vor Ort gegraben hat. So ließen die gefundenen Überreste keine Rückschlüsse auf eine derartige prähistorische Großstadt zu. Der Graben sei zu schmal für einen Verteidigungsgraben.
Höchstens 3,50 Meter breit und an der Stadtseite hin 1,80 Meter tief. Das ist nicht das, was man eigentlich als Festungsgraben bezeichnen würde. Wenn man sich die altorientalischen Residenzstädte anschaut, kann man nur sagen, die Gräben sind dort viel, viel größer. Zum Beispiel hat die nordsyrische Stadt Ema im 2. Jahrtausend einen Graben gehabt von 30 Meter Breite und ungefähr, ich glaube, 12 Meter oder 17 Meter Tiefe.
Die Unterstadt? So hätten geologische Untersuchungen von Pflanzenresten ergeben, bestand in der Bronzezeit teilweise aus Sumpfgelände. Bis auf das Siegel, das auch noch aus einer anderen Epoche stamme, gäbe es keine Belege für Schrift. Zudem kaum keramische Importware, was man doch bei einer antiken Handelsmetropole vermuten sollte. Die Beweislast steht auf wackeligen Beinen. So gibt auch Rüslim Aslam zu bedenken.
Wir können nicht hundertprozentig sagen, dass die Hittiter Troja ist. Das ist eine sehr alte Diskussionsthema. Aber es passt die Beschreibung von Iliad. Und ab dem 8. Jahrhundert, das heißt nach dem Trojanischen Krieg, die Bewohner in Ilion geglaubt haben, dass sie in Troja leben.
Ein Argument, das der Historiker Martin Zimmermann anders interpretiert, der in seiner Vorlesung betonte,
dass die Bewohner dieser Siedlung, in der man das Troja lokalisierte, alles dafür getan haben, aus diesem Troja so eine Art Freilichtmuseum zu machen. Die haben die Epen Homers gelesen und haben aus diesen Details bei Homer nun Informationen genommen, um ihre Siedlung so zu gestalten, wie Homer sie beschreibt.
Die neu errichteten Bauten wurden dann dem staunenden Publikum als Schauplatz der Ilias präsentiert. So Zimmermann. Ähnlich verfuhr Schliemann rund 2000 Jahre später mit seinem spektakulärsten Fund, dem Schatz des Priamos. Dieter Hertel.
Man muss erst mal sagen, dass es einen Schatz des Priamos in der Ilias gar nicht gibt. Da wird nur davon gesprochen, dass Priamos mal ein reicher Mann gewesen ist. Also er hat wohl Gold gehabt, aber von einem Schatz in dem Sinne ist gar nicht die Rede bei Homer. Und das, was Schliemann da als Schatz des Priamos bezeichnet hat, sind Dinge, die wir aus der Ilias her gar nicht kennen. Die stammen ja auch aus einer sehr, sehr frühen Zeit. Die meisten dieser Schätze wurden in diesem Troja II gefunden, also der Zeit zwischen etwa 2500 und 2200, so ganz grob.
Auch wenn es nicht der Schatz des trojanischen Königs Priamos ist und die Troja-Verortung umstritten bleibt, das Epos fasziniert bis heute. Mit der Ilias hat Homer einen wichtigen Grundstein für die abendländische Literatur gelegt und einen Hobbyarchäologen wie Heinrich Schliemann inspiriert, der mit seinen Funden zu einem Wegbereiter für die moderne Archäologie geworden ist.
Barbara Weber war das über Schliemanns Troja-Fund im Spiegel der Wissenschaft. Und wo sind die Schliemannsschätze zu sehen? Sie verteilen sich auf verschiedene Museen. Galt doch der sogenannte Schatz des Priamos, den Schliemann nach Deutschland entführte und der in Berlin ausgestellt wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg lange als verschollen, bevor er zu Beginn der 1990er Jahre in Moskau wieder auftauchte. Und viele melden und meldeten ihre Ansprüche an. Die Türkei, Griechenland, Deutschland, denn so ein Schatz weckt natürlich Begehrlichkeiten. Professor Hermann Patzinger, Prähistoriker und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, meint dazu:
Wem es gehört, mein Gott. In dem Moment, wenn es zugänglich ist, wenn es zirkulieren kann, wenn es den Menschen überall dort, die sich damit identifizieren, das tun die Deutschen, die Berliner genauso wie in Moskau und Petersburg oder natürlich auch in Istanbul und in Athen, die Dinge wirklich reisen zu lassen. Das muss der Weg in die Zukunft sein.
Und so eine Reise kann zum Beispiel nach Berlin gehen, wenn nun im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag die Ausstellung Schliemanns Welten, das vielschichtige Wirken, beleuchten soll. Das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin will dafür vom 13. Mai bis zum 6. November etwa 700 Objekte präsentieren. Mit spektakulären Funden der Königsgräber in Mykene und der Trojanischen Sammlung. Und es gibt schon in Kürze vom 14. Januar bis 10. Juli eine weitere Ausstellung zu sehen im Universitätsmuseum Heidelberg. Schliemann und Heidelberg lautet der Titel. Schliemann hat der Archäologie nicht nur große Fundmengen hinterlassen, über 900 Funde befinden sich allein in der Antikensammlung der Heidelberger Universität, sondern auch einen riesigen schriftlichen Nachlass. Unzählige Korrespondenzen mit renommierten Wissenschaftlern, auch aus Heidelberg, wo er sich 1888 für ein paar Wochen aufhielt. Wir graben weiter, aber nicht ganz so tief und an ganz anderen Orten. Gräber in Reih und Glied, Trauerfeiern nach immer gleichem, oft eher tristem, festgelegtem Schema. Für Bestattungen in Deutschland gibt es ganz klare Regeln, viele Gesetze und Friedhofsordnungen. Viele Menschen wollen das nicht mehr. Sie suchen zum Beispiel Friedwälder aus als letzte Heimstätte für ihre Lieben oder lassen deren Asche auf hoher See verstreuen. Bestattungskultur ist mehr denn je im Wandel, meinen Experten. Seit 10, 20 Jahren hat dieser Wandel ein rasantes Tempo bekommen, mit dem Kirchen- und Friedhofsverwaltungen manchmal kaum Schritt halten können. Und auch Wissenschaftler beschäftigt, warum das letzte Hemd immer bunter wird. Katja Bülow hat sich umgehört und umgeschaut, was sich so bewegt auf dem Weg zur letzten Ruhestätte.
Stell dir vor, es ist Beerdigung und keiner trägt Schwarz. So steht es in großen Lettern auf einem der Fahrzeuge vor dem Firmensitz der Rostocker Himmelslotsen. Paul Brun, der Inhaber des Bestattungsunternehmens, ist gerade mal 29 Jahre alt. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Trauernde an die Hand zu nehmen, um ihnen zu zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Abschied zu nehmen.
Wir möchten, dass Menschen aktiv an diesem Abschied teilnehmen können, sodass sie sich selbst in ihren eigenen Aufgaben wiederfinden. Und deshalb arbeiten wir eben sehr, sehr offen und transparent. Und bei uns darf man tatsächlich jeden Schritt mitbegleiten. Also sei es das Waschen und das Ankleiden, was wir auch ganz oft zu Hause anbieten.
Wobei die Kleidung oft aus bequemen Lieblingsstücken besteht, die die Angehörigen heraussuchen. Und selbst die Kremierung findet nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im gerade erst neu gestalteten Krematorium in Schwerin statt. Kein düsterer, sondern ein heller Ort, in dem neben dem Ofen eigens ein Sofa für die Trauernden aufgestellt ist. Paul Bruhn war selber schon als Kind oft bei Bestattungsfeiern dabei. Er ist überzeugt.
Was bringt es jemanden, diesen Tag traurig zu gestalten? Also ich finde es viel schöner, wenn man die Lieblingsgetränke trinkt, wenn man auf das Leben noch einmal anstoßen darf, wenn schöne Worte gehalten werden, vielleicht auch von der Familie, wenn sie sich selbst dazu imstande fühlt.
Oft sind es sehr spezielle Wünsche, die an die Himmelslotsen herangetragen werden. So wie die Geschichte von einem Mann, der seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hatte. Sein größter Wunsch, noch einmal mit ihm zu sprechen.
Und so haben wir gemeinsam die Asche nach Dagun überführt. Dort gibt es einen kleinen Bachlauf und da war er mit seinem Papa immer, als er noch ganz klein war. Und da haben wir einen Tisch mitgenommen und zwei Stühle. Und sein Wunsch war, mit seinem Vater noch einmal ein Bier zu trinken und mit ihm über die ganzen Dinge zu sprechen, die da so angefallen sind und die da so aufgelaufen sind. Und das haben wir ihm damit ermöglicht.
Nur, dass anstelle des Vaters symbolisch seine Asche auf einem der beiden Stühle Platz genommen hat. Auch die 36-jährige Anja Umland gehört zu denjenigen, die nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter mit herkömmlichen Riten nicht viel anfangen konnte. Um das Geschehene zu begreifen und zu verarbeiten, war es für sie wichtig, so viel wie möglich selber zu machen. Sie entschied sich unter anderem für einen schlichten Kiefernholzsarg.
Und wir haben mit meinem Vater zusammen diesen Sarg bunt gemacht. Und meine Kinder haben so Krickelkrackel drauf gemalt, ein paar Roboter und ein paar Ritter und ne, was so 3- und 6-Jährige so drauf machen. Und ich habe eine Badewanne drauf gemalt und ein Glas Rotwein, weil meine Mutter das so liebte. Und mein Papa hat eine ganz wunderschöne Küstenlandschaft drauf gemalt, er kann richtig gut malen.
Auf der Wiese im Ruheforst hat die Familie Wäscheleinen mit Fotos gespannt, Musik aus den gemeinsam angesehenen Harry Potter Filmen gespielt und auch die Kleidungsfarbe schwarz war keineswegs verpflichtend.
Wir haben das offen gehalten, also wer es wollte, konnte natürlich gerne, also Muttis beste Freundin zum Beispiel, die fand das für sich als Ausdruck ihrer Trauer wichtig. Meine Schwester, mein Papa und ich aber nicht, also ich habe ein rotes Festkleid angehabt und ich wusste, dass Mutti sich freut, wenn wir alle irgendwie ganz schnieke aussehen und und natürlich haben wir auch geweint. Das war sautraurig, natürlich. Und es erwartet niemand, dass es nicht traurig ist. Aber es geht darum, um Nähe. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Es geht nicht um die Trauer irgendwie wegzuwischen oder eine Party zu feiern, wo der Anlass irgendwie falsch ist oder so.
Abschiede werden zunehmend individueller gestaltet und immer mehr Menschen wünschen sich kreativere Bestattungsformen. Ob Ruheforst und Friedwald, Seebestattung oder Friedhofsbegräbnis, es gibt nicht mehr den einen Ort, an dem Tote ihre letzte Ruhe finden. Bis zu 2/3 der Verstorbenen werden heute eingeäschert, so der Bundesverband Deutscher Bestatter. Denn Urnengräber auf Friedhöfen sind platzsparend, preisgünstig und pflegeleicht. Der Rostocker Theologieprofessor Dr. Thomas Klee hat jüngst eine Studie über kirchliche Friedhöfe in Norddeutschland erarbeitet, die durch den Wandel der Bestattungskultur zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Fazit?
Entschlackt doch bitte sehr eure Friedhofsordnung. Muss alles geregelt werden? Müssen Gräber immer in Reih und Glied sein? Kann es nicht Gräberfelder geben, wo es keine Regel gibt, sondern wo eine große Freiheit herrscht und vielleicht nur eine Regel den anderen nicht stören? Ansonsten, warum soll man nicht ein 4 Meter hohes Grabmal aufrichten? Warum soll das Grabmal nicht aus, hellblauem Plastik sein können? Warum ist das alles reglementiert?
Ganz nebenbei hätten Befragungen ergeben, dass die Menschen sich ohnehin zunehmend den Regeln entziehen und beispielsweise die Asche ihrer Angehörigen einfach mit nach Hause nehmen. Eine Ordnungswidrigkeit, bei der bis zu 5.000 € Bußgeld drohen. Thomas Klee hält die sogenannte Bestattungs- und Friedhofspflicht durchaus für notwendig. Die verbietet es, Totenasche außerhalb eines dafür vorgesehenen Grundstücks beizusetzen oder aufzubewahren. Er gibt zu bedenken:
Gebt doch den Friedhofs- und Bestattungszwang frei, würden also mindestens eine 2/3-Mehrheit in Deutschland unterschreiben. Kein Gesetz ermöglicht das. Aber die Folgeprobleme werden dann natürlich nicht gesehen. Was heißt es, wenn ich ein Haus kaufe, eine Immobilie, wohlwissend, dass dort im Garten, 3 Urnen beigesetzt sind, die sich jetzt mittlerweile zersetzt haben. Aber ich plane da meinem Rasen auf einem ehemaligen Friedhof. Stört mich das oder stört mich das nicht?
Es gäbe viele Details, die reiflich überlegt sein müssen, meint Professor Thomas Klee. Darunter zum Beispiel die Frage, wer bei einem Wegfall des Friedhofszwangs eigentlich ein Anrecht hätte, einen Toten bei sich zu bestatten und wie dann gewährleistet werden könnte, dass auch andere Trauernde Zugang zum Grab bekommen. Alles in allem aber wünscht er sich mehr Freiheit. An der Rostocker Universität hat er vor 10 Jahren die Funerale etabliert, eine Tagungsreihe, bei der einmal jährlich Wissenschaftler und Bestattungsexperten über neue Trends diskutieren. Immer wieder stellt er bei diesen Tagungen fest:
Also Bestattungen sind bunt, wie das Leben bunt ist.
Ein Projekt, das er in diesem Sinne als Berater mit unterstützt, ist das Lübecker Kolumbarium Die Eiche, ein sehr besonderer Ort für die Beisetzung von Urnen. Michael Angern und Peggy Morenz haben in der Hansestadt einen fast 150 Jahre alten, denkmalgeschützten Kornspeicher gekauft, um ihn zum Gedächtnisspeicher umzubauen. Errichtet vom Vater von Thomas und Heinrich Mann, steht das 7-geschossige, backsteinerne Bauwerk direkt am Hafen. Michael Angern erzählt:
Dieser Getreidespeicher ist nur einer von 7 der Familie Mann. Dieser Getreidespeicher heißt Die Eiche, weil sich die Schifferleute, die also ihre Kornsäcke abgeladen haben, eigentlich nie Straßennamen und Hausnummern merken konnten.
Bis vor ein paar Jahren noch war Michael Angern IT-Unternehmer, hat Software für Bestattungsunternehmen entwickelt, doch der Branche ging es zunehmend schlechter.
Wir haben einen sehr scharfen Verfall der Bestattungskultur in den letzten 15, 20 Jahren erfahren. Menschen leben nicht mehr dort, wo ihre Eltern leben, sie haben keine Lust mehr, irgendwelche Gräber zu pflegen, wo sie eine riesige Anfahrt haben. Sie haben keine Lust, einen Gärtner damit zu beauftragen. Das heißt also, wir haben einen Trend zur Feuerbestattung, die naturgemäß etwas günstiger ist. Und dieser Trend hat auch dazu geführt, dass Gräber natürlich immer kleiner wurden. Und eine Spirale um das billigste Grab und die billigste Bestattung eingesetzt hat.
Ihm und seiner Frau ist es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen, einen Ort für würdevolle Beisetzungen zu schaffen. Die beiden entschieden sich, die IT-Firma zu verkaufen und mit viel Liebe zum Detail ein Kolumbarium mitten in der Stadt einzurichten, womit sie gerade so gut wie fertig sind. Wer den Getreidespeicher heute betritt, der kommt zunächst in einen Empfangsraum, in dem das Ehepaar Kaffee und Kekse serviert. Erst hinter einem dicken Filzvorhang beginnt die andere Welt. Eine Welt, in der sich Lebende und Tote begegnen sollen, in der nicht nur Bestattungen, sondern auch regelmäßig Konzerte und Lesungen geplant sind. Eine japanische Klangschale aus dem 19. Jahrhundert wird hier in der Trauerhalle künftig jede Abschiedsfeier einleiten. Beinahe wie in einer Kirche kann der Gast dort weit nach oben blicken, denn das Ehepaar hat in der Mitte des Speichers alle Dielenböden über 3 Etagen entfernt. Im Erdgeschoss stehen Bänke aus einem österreichischen Gotteshaus, es gibt einen Sockel für die Urnen, eine Empore für Musiker, ein kleines Spinett. Die oberen Stockwerke haben eher den Charakter einer sehr edlen Bibliothek mit bequemen Sitzmöbeln, in der auch zahlreiche Kunstwerke ihren Platz haben. Und natürlich die Urnen der Verstorbenen, die überall in kleinen Fächern an der Wand untergebracht werden. Ein Ort, an dem Lebende ihren toten Angehörigen nahe sein können. Und ein offener Ort, wie Peggy Morenz betont.
Also jede Glaubensrichtung, jeder Mensch ohne Glauben kann hier unser Gast werden.
Lediglich anonyme Bestattungen lehnt das Ehepaar strikt ab.
Weil jeder Mensch es wert ist, dass der Name irgendwo bleibt.
Dem Bau ist in jedem Winkel anzusehen, dass es Geld gekostet hat, ihn so herzurichten, wie er jetzt ist. Selber verdienen wollen die beiden Kulturliebhaber damit trotzdem nichts. Sie haben durch den Verkauf der IT-Firma ausreichend Reserven. Sämtliche Erlöse aus dem Kolumbarium sollen in eine Stiftung gehen, die sich nicht nur dem Ende des Lebens, sondern auch dem Bewahren und dem Neubeginn verschrieben hat. Michael Angern:
Wir möchten Menschen motivieren, ihre Hinterlassenschaft schon zu Lebzeiten und mit unserer Unterstützung gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen und selber sich auch noch daran zu erfreuen. Es geht uns darum, Menschen zu sagen, dass es keinen Sinn macht, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein, sondern es doch eigentlich viel besser wäre, wenn man ungefähr bei Null rauskommt.
Opernmusik, bildende Kunst, zukunftsweisende Neuanfänge, all das soll die Stiftung künftig unterstützen. Wobei das Kolumbarium keineswegs ein Ort für die Reichen werden soll.
Michael Angern führt zu einer großen, schweren Holzplatte, gefertigt aus einem 1000-jährigen Pappelstamm, der viele Jahrhunderte in einem serbischen Moor überdauert hat. Dahinter verbirgt sich der Zugang zum Gemeinschaftsgrab für die weniger gut Betuchten.
Dieses Gemeinschaftsgrab öffnet man durch das Verschieben dieses Tores. Hier steht eine kleine Konsole, auf die die Urne gestellt wird. Und dann wird hier ein Abschiedsritual vollzogen,
wonach sich die schwere Tür langsam wieder verschließt. Die Urnen wandern später in ein einfaches Regal, in dem auch die Aschen anderer Menschen stehen. Der Name eines jeden wird von einer Kalligrafin in ein dickes Buch eingetragen. Schon viele Menschen haben sich das neue Lübecker Kolumbarium bei täglichen Führungen zeigen lassen. Unter ihnen auch eine 100-jährige Dame, die gesagt haben soll, jetzt endlich habe sie ihre letzte Ruhestätte gefunden, jetzt endlich könne sie ihrem Tod entspannt entgegensehen. Lediglich eine Frage hatte die Frau dann doch noch so Angern.
Sie fragte in einem der ersten Gespräche, gibt es bei euch auch eine Geisterstunde? Denn ich würde so gerne irgendwann nochmal raus und mich mit den anderen, die hier liegen, auch ein bisschen unterhalten.
Wann das Kolumbarium tatsächlich seinen Betrieb aufnehmen kann, ist derzeit allerdings noch offen. Bisher hat die Stadt Lübeck, die selber auf dem städtischen Friedhof eine solche Anlage betreibt, nicht alle Genehmigungen erteilt. Michael Angern vermutet, dass es im Norden Deutschlands einfach noch zu ungewöhnlich sei, dass Privatleute einen solchen Friedhof mitten in der Stadt betreiben.
Es ist nicht ungewöhnlich in Nordrhein-Westfalen, da gibt es sehr viele private Friedhöfe, aber hier im Norden ist es neu und wir machen nun auch nicht irgendeinen kleinen Friedhof mit 300 Plätzen, sondern unser Haus fasst sehr, sehr viel mehr Plätze. Wir werden hier bis zu 3300 und möglicherweise noch viel mehr Verstorbene unterbringen können.
Weg vom klassischen Grab in Reih und Glied hin zu anderen Formen der letzten Ruhe. Die Wünsche der Menschen sind vielfältig. Ein spezielles Anliegen wird in den vergangenen Jahren immer häufiger geäußert, so der Rostocker Theologe Thomas Klee. Viele möchten gemeinsam mit ihrem Haustier beerdigt werden.
Das enge Zusammenleben, was man im Leben auch so als so angenehm und wertvoll erfahren hat, dann auch fortzusetzen. Also wie, sag ich mal, bei einem Erddoppelgrab eigentlich die eheliche Gemeinschaft im Ehebett auch nochmal nach dem Tod fortgesetzt wird. Man liegt nebeneinander. Und das bezieht sich dann je länger, je mehr auch auf das Haustier.
Wobei das Anliegen gar nicht so leicht zu erfüllen sei.
Bisher stoße ich da noch auf rechtliche Vorbehalte. Ich könnte zum Beispiel auf einem Friedhof, der nur für Menschen vorgesehen ist, nicht einfach ein Grab erwerben, um dort zuerst Bello oder Miezekatze beizusetzen. Das geht nur auf ganz, ganz wenigen Friedhöfen in Deutschland. Aber das ist noch eine starke Ausnahmeerscheinung.
Und auch dann, wenn es nur darum geht, sich mit einer passenden Zeremonie vom Haustier zu verabschieden, klaffen Wunsch und vorhandenes Angebot noch weit auseinander. Professor Dr. Jörg Neyenhöß von der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg befasst sich schon seit Jahrzehnten mit Liturgien. Bei der Rostocker Funerale kam er mit Professor Klee ins Gespräch und machte sich daraufhin auf die Suche nach Liturgien für Tiere.
Also, ich habe lange gesucht und gar nichts gefunden. Und ich werde mich jetzt hinsetzen in den nächsten Wochen und werde so eine brauchbare Tierliturgiebestattung auch entwerfen.
Dass gerade die Kirche das Thema nur sehr zögerlich angeht, kann er nur bedingt nachvollziehen.
Ich glaube nicht, dass man da ein Kreuz auf dem Grab aufstellen kann oder für ein Tier beten kann. Ich glaube auch nicht, dass in diesem Sinne ein Tier sozusagen eine Seele hat. Aber das sind eben andere Geschöpfe Gottes, die wir in dieser Weise auch würdigen.
Letztlich gehe es hier, wie bei jeder Bestattung, in erster Linie um die Lebenden, die in ihrer Trauer Beistand brauchen. Das letzte Hemd wird immer bunter, davon ist auch Neyenhöß fest überzeugt. Und in seinen Augen ist das auch gut so, denn es sei Ausdruck einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft, die sich eine Bestattungskultur wünscht, die dieser Vielfalt auch gerecht wird.
Katja Bülow berichtete über neue Wege in der Bestattungskultur. Und um am Ende noch einmal auf Heinrich Schliemann zurückzukommen, dem Gründervater der Archäologie. Er ließ sich 1891 in einem prachtvollen weißen Mausoleum in Form eines Tempels in Athen bestatten. Es ist ein 8 Meter hohes Grabmal mit einem umlaufenden Fries, das Szenen aus der Ilias und archäologische Funde des Ausgräbers zeigt. Und natürlich ist seine Büste zu sehen. Weil er schon zu Lebzeiten an seiner Legende strickte, bestimmte er vorab auch die Inschrift auf der Frontseite des Grabmonuments. Dem Heros Schliemann ist dort in griechischer Schrift nachzulesen. Und damit geht unsere erste Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften im neuen Jahr zu Ende. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.